Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 15. Kapitel. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wort unseres Herrn Jesus Christus.
Es ist sehr wichtig, dass wir dieses Gleichnis im Herzen tragen von der Liebe und suchenden Barmherzigkeit des Vaters. Auch wenn wir die Geschichte aus dem Alten Testament hören, die heute als Predigttext vorgegeben ist. Und wir haben ja den dritten Sonntag nach Trinitatis, der steht unter dem Thema das Wort von der Versöhnung. Versöhnung ist Wiederherstellung der liebevollen Beziehung zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen uns Menschen untereinander. Und der Wochenspruch, der gehört dazu: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, zu retten, zu heilen, auch da Wiederherstellung. Über allem steht immer und überall die große, bei mir rot gedruckte Überschrift: Gott ist Liebe. Und zwar echte Liebe, wahrhaftige Liebe, eine Liebe, die wir auch verstehen können. Und zu diesem großen Thema haben wir heute einen Text aus Hesekiel 18. Es sind drei Abschnitte aus dem ganzen Kapitel, aber ich habe die zwei Zwischentexte auch mit einbezogen und will auch darüber einige Gedanken nennen. Ich lese den Text nicht als Ganzes, das sind 32 Verse, sondern stückweise. Der Eingang ist: Das Wort Adonais kam zu mir. Er sagte: Wie kommt ihr dazu, dieses Sprichwort im Land Israel zu gebrauchen? Er sagt: Die Väter essen saure Trauben und die Söhne bekommen stumpfe Zähne. So wahr ich lebe, spricht Adonai, der Herr, diesen Spruch soll keiner von euch mehr benutzen. Seht, alle Menschen gehören doch mir. Mir gehört das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes. Nur wer sündigt, muss sterben. Wie kommen wir eigentlich dazu, so ein Sprichwort zu bilden und im Volk zu verankern? Immerhin schreibt auch der Prophet Jeremia genau das Gleiche und sagt, es wird aufhören, wenn der neue Bund kommt. Woher mag das kommen? Es mag seine Wurzel haben in einem Text, an einer der zentralsten Stellen der Bibel, nämlich mitten in den 10 Geboten. Was heißt: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen, etc. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen, und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Was hören wir da? Gott will heimsuchen die Missetat derer, die ihn hassen. Gestern war das Fest Maria Heimsuchung, in der katholischen und orthodoxen Kirche tief verankert. Auch in meiner Heimatstadt Blaubeuren war ein Marienheiligtum bis zur Reformation. Da ist bis heute der gestrige Tag als Wallfahrtstag, wo die Katholiken kommen und vor dem Hochaltar ihre Messe feiern. Heimsuchung Mariens, nämlich der Moment, an dem sie Elisabeth besucht. Heimsuchung hat oft für uns den negativen Klang, als ob da etwas ganz Schweres und Dunkles käme und wir heimgesucht werden. Aber vergessen wir nicht die Überschrift: Gott ist Liebe. Er sucht nicht heim, um kaputt zu machen. Wenn er heimsucht für 3 oder 4 Generationen, dann damit die Sünde ausheilen kann, damit die nächste Generation umkehren kann von dem, was die Väter getan haben. Der Segen wird auf 1000 Generationen vererbt. Und da hinein spricht Hesekiel: Wie kommt ihr dazu, dieses Sprichwort im Land Israel zu gebrauchen? Die Väter essen saure Trauben und die Söhne bekommen stumpfe Zähne. Das hat sich so festgesetzt im Volk. Und kennen wir das nicht auch? Worte, auch geistliche Aussagen, Kernworte von Kanaan auch, die einfach stimmen und die wir weitertragen, ohne darüber nachzudenken. Ist das jetzt der Moment, wo dieses Wort hingehört? Ist das das, was Gott jetzt in dem Moment zu mir und zu dir sagen will? Und da will ich auf eine Eigenart vom Propheten Hesekiel hinweisen. Bei Luther heißt es ja, das Wort des Herrn geschah zu mir. Und diese Aussage, die steht mindestens 49 Mal im Buch des Hesekiel. In praktisch jedem Kapitel sagt er, das Wort des Herrn geschah zu mir. Und im hebräischen Urtext ist das Wort, der Wortlaut identisch mit dem von der Schöpfung im 2., 3. Vers der Bibel. Es werde Licht und es ward Licht. Es geschah. Und das Wort des Herrn sind nicht einfach Buchstaben, das sind nicht einfach Gedanken, das ist geschehen. Und im Hebräischen ist das Wort, dabar, mehr als Wort. Es ist Tatsache, es ist Geschichte, es ist Ereignis. Wenn Gott hineinspricht, dann geschehen Dinge. Und Hesekiel hat es in seinem dramatischen Leben mehrfach erlebt, dass Gott hineinsprach in die Situation, dort in Babylon, in der Verbannung. Er hat ja ganz tolle Visionen gehabt, er hat Zeichenhandlungen gebracht, wo wir gar nicht sicher wären, ob die heute überhaupt noch zu verstehen wären. Er sprach in die Lage hinein, weil Gottes Wort geschah. Und so spricht er hier in diese Lage hinein. Ihr legt da Gott etwas nahe oder ihr unterstellt ihm etwas, dass er die Kinder straft für die Sünden der Väter. Das passt nicht zu der Überschrift, Gott ist Liebe. Und es wird deutlich nachher in dem Text, wir kommen später noch klarer drauf, dass auch in diesem ersten Abschnitt schon, nur wer sündigt, muss sterben. Und dann malt Hesekiel das Ganze aus. Und es ist spannend, wie er hier drei Generationen einander folgen lässt. Wenn jemand das Rechte tut und lebt, wie es mir gefällt, und dann zählt er auf, wenn er nicht von den Opfern auf den Bergen isst, nicht zu den Götzen aufschaut, nicht die Frau seines Nächsten berührt, auch seine eigene Frau nicht, wenn sie ihre Tage hat. Wenn er niemand unterdrückt, dem Schuldner sein Pfand wiedergibt, wenn er sein Brot mit den Hungernden teilt und den Nackten mit Kleidung versorgt, wenn er keinen Wucherzins nimmt und sich nicht an Unrecht beteiligt und im Gericht ein unparteiisches Urteil fällt, wenn er sich an meine Ordnungen hält und treu tut, was recht vor mir ist, der ist gerecht, er soll am Leben bleiben, spricht Adonai, der Herr. Es genügt nicht so einfach, die Gnade Gottes über unserem Leben anzunehmen. Sie will fruchtbar werden. Auch da soll das Wort des Herrn in unserem Leben zum Geschehnis werden. Und die ganzen Hinweise, diese ganzen Erinnerungen an die Gebote Gottes, die Hesekiel hier aufzeigt, machen uns deutlich, es ist unser Leben, unser Tun, was hier zählt. Es ist nicht einfach irgendwelche Gedanken, es sind auch gar nicht Sprichworte oder richtige Erkenntnisse, richtige Dogmatik. Die nächste Generation macht es genau umgekehrt. Hat er aber einen Sohn, der gewalttätig wird, und ich nenne jetzt nicht mehr die ganzen Dinge, Hesekiel zählt auch nicht immer die gleichen Sachen auf. Er ist da dynamisch. In jeder Generation sind andere Herausforderungen. Welche Herausforderungen haben wir heute? Aber auch dieser zweite Sohn hat wieder einen Sohn. Vielleicht hat er auch einen Sohn, der die Sünden seines Vaters sieht, aber nichts dergleichen tut. Wir sind herausgefordert, die Geschichte anzusehen. Nicht einfach irgendwo in einer Spur dahin zu leben, uns treiben zu lassen, sondern wir sind dazu gerufen, aufzuschauen zu Gott, dem Herrn. Und das bringt mich auf ein zweites Wort, was Hesekiel immer und immer wieder bringt, auch über 40 Mal in den ersten 39 Kapiteln. Sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Der Herr, in dem Fall Adonai, Yahweh. Ich nehme das Wort sehr ungern in den Mund. Sie sollen erfahren, dass ich Gott, der Herr, euer Gott bin. Ist das nicht auch der Ruf in unsere Tage hinein, Gott wieder ganz neu zu erkennen, ganz neu ernst zu nehmen? Und dann fragt das Volk zurück, warum wird der Sohn nicht mit dem Vater bestraft? Weil er getan hat, was gut und richtig ist und alle meine Gebote befolgte. Darum wird er auf jeden Fall am Leben bleiben. Nur wer sündigt, muss sterben. Vergessen wir nicht, Gott ist gerecht in seiner Liebe. Und er kann auch nicht mit der Gießkanne lieben. Wo keine Resonanz für seine Liebe ist, da kann das Vaterherz nur warten und leiden und klagen. Und darauf warten, kehrt ihr doch noch um. Denn das kommt dann im nächsten Teil, und das ist wieder ein Stück von unserem Predigtext. Wenn der Gottlose umkehrt und das Sündigen lässt, sich an meine Ordnungen hält und tut, was gut und richtig ist, dann soll er am Leben bleiben und muss nicht sterben. Keine von allen Sünden, die er begangen hat, soll ihm noch angelastet werden. Weil er danach getan hat, was vor Gott recht ist, soll er am Leben bleiben. Meint ihr, es gefällt mir, wenn ein Gottloser stirbt? Spricht Adonai, der Herr. Nein, ich freue mich, wenn er sein Leben ändert und am Leben bleibt. Möchten wir das nicht in unsere Zeit hineinschreien? Gott will nicht, dass wir untergehen. Er will, dass wir umkehren und am Leben bleiben. Aber leider ist auch die andere Möglichkeit da. Wenn aber ein Gerechter nicht mehr recht vor ihm lebt, wenn er anfängt, Böses zu tun und dieselben Abscheulichkeiten begeht wie der Gottlose, soll er dann am Leben bleiben? Nein. Keine von all seinen gerechten Taten wird ihm angerechnet werden, weil er sich der Untreue schuldig gemacht und Böses getan hat, muss er sterben. Die Beziehung zu Gott, die in der Versöhnung wiederhergestellt werden soll und kann, die will gelebt sein bis ans Lebensende. Und sie soll nicht zur Gewohnheit werden, nicht zur Richtigkeit. Ich habe nicht richtige Sätze, die ich immer wieder in den Mund nehme, so wie dieses Sprichwort am Anfang. Die Beziehung zu Gott will gelebt sein in jeder Stunde, in jedem Tag. Und wir wissen ja alle, wir schaffen das nicht. Aus uns, aus unserer Kraft. Aber darum steht hier, wenn der Gottlose umkehrt, wenn ich aus meiner Abwendung von Gott, aus meiner momentanen Gottlosigkeit wieder umkehre, dann darf ich heimkehren. Und dann sehen wir den Vater aus dem Evangelium vor uns stehen, mit offenen Armen. Komm doch heim, ich warte auf dich. Und wieder antwortet das Volk mit einer eigenartigen Wendung. Wenn ihr nun sagt, was der Herr tut, ist nicht recht. So hört mir zu, ihr Leute von Israel. Meine Handlungsweise soll nicht richtig sein? Sind nicht vielmehr eure Handlungen falsch? Wenn ein Gerechter nicht mehr recht vor mir lebt, wenn er Unrecht tut und daraufhin stirbt, so stirbt er wegen des Unrechts, das er getan hat. Wenn aber ein Gottloser umkehrt, sein gesetzloses Handeln lässt und tut, was gut und richtig ist, dann wird er sein Leben retten. Sieht er es ein und lässt sein Gesetzwidriges tun, soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Und noch einmal, wenn also das Haus Israels sagt, was der Herr tut, ist nicht recht, sollte wirklich meine Handlungsweise nicht die richtige sein, ihr Leute von Israel? Sind nicht vielmehr eure Handlungen falsch? Wie oft hören wir die Frage, wie kann Gott das und jenes zulassen? Das ist nicht einfach, weil Gott gleichgültig wäre, sondern weil er nicht anders kann, wenn wir in unserer Sünde verharren. Wenn wir nicht wollen, kann Gott uns nicht zwingen. Er hat uns in seiner Liebe diese Freiheit gegeben, selber uns für den Weg mit ihm oder ohne ihn zu entscheiden. Und er akzeptiert es unter Schmerzen. Und nun der Schluss unseres Predigttextes. Darum werde ich euch das Urteil sprechen, ihr Leute von Israel. Jeder bekommt das, was er durch seine Taten verdient hat, spricht Adonai, der Herr. Kehrt also um und macht Schluss mit allem Unrecht, damit es euch nicht zur Schuldfalle wird. Trennt euch von allen Vergehen, mit denen ihr euch an mir vergangen habt, und schafft euch so ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Mir gefällt es nicht, wenn ein Mensch sterben muss, spricht Adonai, der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben bleibt. Lasst uns wenigstens in unseren Gebeten und wo wir die Möglichkeit haben, in der Praxis diesen Ruf in unsere Tage hineintragen. In Tage des Krieges in der Ukraine, in Tage wirtschaftlicher Probleme und Nöte, in Tagen, wo die Pandemie noch immer gegenwärtig ist, in Tagen, wo die Gesetzgebung über Abtreibung und ähnliche Fragen uns umtreibt, lasst uns diesen Ruf hineinrufen und beten in unsere Gesellschaft. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Wollt ihr das wirklich? Warum vergesst ihr mich denn, ihr Kinder? Ich bin doch euer Vater. Und ich habe euch das Bild gemalt, wie der Vater den Sohn empfängt, der heimkehrt. Glaubt mir, mir gefällt es nicht, wenn ein Mensch stirbt, spricht Adonai, der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben bleibt. Aber dann war da noch dieser eigenartige Satz, ein Vers weiter vorne, trennt euch von allen Vergehen, mit denen ihr euch an mir vergangen habt, und schafft euch so ein neues Herz und einen neuen Geist. Hören wir da nicht auch den Apostel Paulus? Schaffet, dass ihr selig werdet, gerettet werdet mit Furcht und Zittern. Gnade ist ein absolut super, riesengroßes, wunderbares Angebot und Geschenk. Aber sie fordert uns heraus, sie auch umzusetzen, sie im eigenen Leben wirksam werden zu lassen, dass das Wort des Herrn geschieht, hier und jetzt in mir und in jedem von uns. Schafft euch so ein neues Herz. Wenn man das im Alten Testament guckt, da geht es nämlich immer wieder hin und her. Bekehrt euch, so will ich mich zu euch kehren. Und umgekehrt, bekehre uns, Gott, unser Herr, und wende von uns deinen Zorn. Es ist beides, es ist diese Spannung. Aber damit sind wir wieder bei dieser Beziehung, die durch die Versöhnung wiederhergestellt wird. Wir sind ja nicht auf uns allein angewiesen. Es ist auch nicht das Wort als Buchstaben allein, sondern es ist der Heilige Geist, der durch das Wort in uns wirkt und uns immer wieder die Anregung gibt für den nächsten Schritt, dass unser Herz neu wird und unser Geist ebenso. Umkehr ist möglich. Lasst uns immer wieder neu umkehren. Und auch wenn das Monument am Kanaan-Eingang nicht mehr dasteht, es ist und bleibt unser Ruf. Tut Buße, kehrt um, kehrt heim zum Vater, denn das Reich Gottes ist ganz nahe. Amen. Vater, wir stehen vor dir. Wir möchten eigentlich knien und uns niederwerfen und sagen, wie groß bist du, wie wunderbar ist deine Liebe, deine Gnade, dass du jedem Menschen immer wieder neu die Tür offen hältst, dass wir umkehren dürfen, dass das auch in unserer Zeit möglich ist. Und so bitten wir dich, dass all die Gebetsdienste, die auch in unserem Land geschehen, dazu dienen, dass Menschen neu dich erkennen als den Vater der Liebe, den Vater der Geduld, den Vater des Trostes und der Barmherzigkeit, dass wir ganz neu erkennen, dass du, Herr, unser Gott bist. Amen.